ARD.
Gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Und das kann ich in jeder Unterrichtsstunde, in allem, was ich tue, im gesamten Leben, aber vor allem auch in der Schule. Ich gebe mein Bestes, was ich geben kann. Ich lerne, auch weil ich Freude am Lernen habe. Ich bereite mich vor und dann gehe ich in die Klausur und gebe alles, was ich in dem Moment geben kann. Und ob das eine 1 wird oder eine 4, hängt mit dem Lehrer oder der Lehrerin zusammen, hängt damit zusammen, wie ich heute zufällig drauf bin. Auch viele Dinge, die ich gar nicht in der Hand habe. Ich kann nur den Fokus darauf legen, alles zu geben, was ich heute geben kann.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was, wenn das Erfolgsdenken uns eher erdrückt als befreit? Wenn das große Warum zum Hamsterrad wird, statt uns weiterzubringen? In seinem Buch Unfollow Your Dreams, Leben, Ziele, Sinn und Erfolg neu denken, stellt Leander Greitemann solche Gewissheiten auf den Kopf. Er ermutigt, den Druck loszulassen und im Hier und Jetzt zu leben und persönliche Ziele neu zu denken, statt ihnen blind hinterherzurennen. Für mich war das nicht nur persönlich eine Offenbarung, ich sag's wie es ist, sondern auch inspirierend für Kinder, Eltern und Schule. Wie viel Druck erzeugen wir im Klassenzimmer und was ließe sich verändern, würden wir den Fokus auf Lust und Begeisterung statt Leistung setzen? Leander, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Und ich mich erst. Und ja, schön zusammengefasst. Ich habe so mit angespannt zugehört, gesagt, gehe ich da mit? Aber ja, genauso hätte ich auch nicht schöner machen können, das Intro.
In dem Fall ist es so, dass ich Unfollow Your Dreams ist eines der Bücher, die ich quasi jedem empfehle, die nicht bei 3 auf den Bäumen sind. Und wenn man mir jetzt schon etwas länger zuhört, weiß man, das ist absolut ernst gemeint. Ich lese ja sehr, sehr viel. Ich habe es dir aber selber auch schon persönlich gesagt. Und das liegt daran, dass du, wie ich es gerade gesagt habe, die Dinge auf den Kopf stellst. Bevor wir da reinkommen, was das vielleicht auch für die Schule bedeuten könnte, war das eigentlich auch deine Intention dahinter zu sagen, ich mache jetzt ein Buch, wo die Gewissheiten einfach alle mal umgedreht werden? Also sowas wie, hä, man soll doch seinen Träumen eigentlich... Man soll doch seine Träume verwirklichen und ihnen nicht mehr folgen. Ist doch merkwürdig.
Ja, total. Also und ähnlich wie die Philosophie dann auch ist, die ich beschreibe, bin ich aber auch ans Buch dran gegangen. Also die Grundidee war schon, so gewisse Glaubenssätze, denen ich schon seit ein paar Jahren skeptisch gegenüberstehe, mal wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen, zu gucken, was sind die Schattenseiten, was sind die möglichen Effekte und Nebenwirkungen, die auf einer Packungsbeilage stehen würden und gibt's nicht andere Arten da drauf zu gucken. Das war wirklich, also auch im Gegensatz zu meinem ersten Buch, war das so der Ausgangspunkt. Ich bin ja auch, habe ja Soziologie studiert, das heißt so, ein Teil davon ist sicherlich neben dem philosophischen Part, was ich auch studiert habe, also es kommt da eigentlich ganz schön zusammen, ist dieser soziologische Blick, wie auch gesellschaftlich da drauf zu gucken, was macht das mit uns, wenn wir all diese Dinge verfolgen. Neben den ganzen positiven Aspekten, die da bestimmt auch drin stehen, das schon mal als kleiner Disclaimer vorweg, wer Freude daran hat, seinen Träumen zu folgen, soll das unbedingt weitermachen. Wer das genießt und darin aufgeht, super, habe ich gar nichts dagegen. Aber wenn man schon merkt, das setzt mich unter Druck, das stresst mich, mir geht's nicht gut damit, dann ist das Buch, glaube ich, genau das Richtige, da anzusetzen und in Frage zu stellen. Aber auch der Titel kam als allerletztes zum Beispiel, Follow Your Dreams. Das heißt, den hätte ich am Anfang vielleicht so gar nicht draufgesetzt. Also ist auch im Recherchieren, im Schreiben dieses Buches natürlich auch nochmal ganz viel mit mir und auch den Inhalten passiert.
Ich erzähle mal kurz eine Anekdote, wie ich zu diesem Buch gekommen bin und warum das für mich dann erstens so beeindruckend war und zweitens, warum ich nachgedacht habe darüber, was das mit Schule zu tun hat. Weil das ist jetzt nicht mein Ansatz. Ja, ich lese ganz viele Bücher, die haben nichts mit Schule zu tun. Da sage ich auch nicht, ich muss jetzt die Autoren einladen. Und zwar hat mir eine liebe Freundin dieses Buch geschickt zur Veröffentlichung meines eigenen Buches. Und zwar meines zweiten großen Buches. Und warum hat die das gemacht? Mir ist das so gegangen, dass ich beim vorletzten Buch eine unglaublich hohe Erwartungshaltung an irgendwas hatte, was ich nicht definieren konnte. Und dann ist das Buch rausgekommen und ich spürte eine totale Leere. Ich habe mich schlecht gefühlt und währenddessen musste ich, oder weiß ich nicht, aber ich habe die ganze Zeit so getan, als wenn ich mich freue. Das Buch ist rausgekommen, ich freue mich so und ich habe mich nur schlecht gefühlt. Und dann kam noch dazu, dass Leute mir zurückgeschrieben haben, Mensch, toll und so weiter. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das eigentlich? Und das ist der eine Punkt, wo dein Buch angesetzt hat und was mich so erstmal zum Nachdenken gebracht hat. dieses, wenn man zu sehr einem bestimmten Ziel hinterherläuft, und ich habe das so empfunden, dass das dieses, okay, dieses Veröffentlichungsdatum, da muss irgendwas passieren, dann vergisst man den Prozess, weil man alles nur noch beurteilt auf der Grundlage dieser Zielerreichung oder was auch immer es ist, Bestseller zu schreiben oder wie auch immer. Ja. Und deshalb fand ich das so toll, dass die Freundin das geschickt hat, und da bin ich als erstes drüber gestolpert und dachte, boah, Wahnsinn. Wir nehmen uns eigentlich mit gewissen gesellschaftlich akzeptierten Leitlinien oder so, nehmen wir uns unsere eigene Lebensfreude weg.
Absolut, absolut. Und du bist da nicht mit allein, Bob. Und das hat dir wahrscheinlich auch beim Lesen gut getan nochmal. Weil der erste Moment ist ja zu denken, ich bin falsch. Ich müsste mich doch jetzt freuen. Alle sagen, du musst dich doch freuen. Warum freue ich mich nicht? Also bin ich falsch. Und dazu führt das natürlich auch, dass wenn ich was Großes erreiche und ich freue mich gar nicht und es ist gar nicht so erfüllend, wie ich dachte, mein Leben ist auf nicht auf einmal grundlegend anders, weil da jetzt Spiegel-Bestseller-Autor steht, ab dann müsste ich es doch geschafft haben, dann müsste das Leben doch durch sein. Und wenn ich dann noch mich über Jahre oder vielleicht Jahrzehnte aufgeopfert habe für diese Zielerreichung, weil ich denke, dann bin ich zufrieden und dann kommt der Moment und ich hab's und ich bin sogar unglücklich, da brechen für manche Leute wirklich das ganze Leben zusammen. Da hast du wahrscheinlich noch Glück gehabt mit deiner Variante, ohne dass ich jetzt in deinen Kopf reingucken kann. Aber dann weniger Gefestigte, die wirklich alles daran gehängt haben, denen es nicht gut geht und denken, aber wenn ich es erreiche, geht es mir gut. Mhm. Das ist die ultimative Frustration. Weil dann bist du nicht nur nicht zufrieden, sondern du hast auch 10 Jahre für nichts geopfert. Also wenn du deine Familie in der Zeit nicht gesehen hast, wenn du dich gestresst hast, wenn du ständig dich nur damit über Wasser gehalten hast mit der Idee, wenn ich es erreicht habe, dann wird es endlich gut. Und beim Sport, vor allem beim Olympia, gibt es sogar den Begriff der Post-Olympic Depression, womit SportlerInnen eigentlich fest rechnen können, dass nach den Olympischen Spielen erstmal ein paar Wochen Depressionen angesagt. Das kannst du schon fast einplanen für die meisten Menschen. Und der Gag ist vor allem für die, auch die erfolgreich sind. Mhm. Also Shaun White zum Beispiel, einer der erfolgreichsten olympischen Snowboarder aller Zeiten, hat da auch viel drüber gesprochen, dass da erstmal ist da absolute Leere. Und das ist so ein Witz, also auf so ein Witz für die Leute, nicht witzig in dem Moment, aber abstrus und absurd, dass die Leute, die es erreichen, sind oft unglücklich und die es nicht erreichen, bleiben aber auch unglücklich, und es kann dir ja passieren, und auch darum geht's ja in meinem Buch, dass du dein Leben lang keinen Bestseller-Sticker kriegst. Ich habe jetzt auch, mein erstes Buch war sehr erfolgreich, aber nie innerhalb von einer Woche so sehr, dass da der Spiegel-Bestseller draufsteht. Und es kann gut sein, dass ich in diesem Leben kein Spiegel-Bestseller-Buch schreibe, obwohl ich vielleicht alles dafür gebe, obwohl ich hart arbeite, weil die Dinge doch wesentlich komplexer sind. Und wenn ich deswegen aber immer unglücklich wäre, du bist glücklich, unglücklich in dem Moment, obwohl du es erreicht hast, ich bin unglücklich, weil ich es nicht habe, da kann irgendwas nicht stimmen. Da ist irgendwas ganz grundlegend falsch, und vielleicht sollten wir deswegen das Glück weniger an den Stellen suchen, wo es gar nicht auf uns wartet.
Dann kam der Moment, wo ich gedacht habe, das ist wichtig. Also beziehungsweise der war ja für mich persönlich wichtig. Und dann ist es so, dass du in deinem Buch bist auch immer wieder sehr persönlich. Und du sagst zum Beispiel, dass du sehr, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, muss das Buch irgendwann auch nochmal lesen, dass du sehr unerfolgreich in einer Band gespielt hast. Und wenn man irgendwas unerfolgreich macht, das habe ich auch, ne? Also wirklich unerfolgreich gesungen. Ich habe auch wirklich schlimme Gedichte geschrieben, so als ich 15, 16 war.
Ja.
Also wirklich ganz schlimme Sachen.
Ja.
Und dann hast du gesagt, ja, aber dafür hast du quasi 10, 15, ich weiß jetzt nicht, Jahre später ein Instrument gelernt. Sag mir nochmal, wie es heißt.
Handpan.
Genau, also kennt ihr vielleicht so diese Sounds aus manchen Parks, wo man sich so...
Und mittlerweile Social Media. Mein Freund Malte Martin ist komplett durch die Decke gegangen. Das ist so ein Klang-UFO, wie so ein Klangschalen-Sounds in so einer UFO-Form. Manche sagen Weber-Grill.
Genau. Und das verwendest du bei Coachings.
Ja.
Und dann dachte ich, guck mal, das ist ja interessant. Ja. Denn Leute tun ja immer so, als wäre das Leben linear. Und da sind wir dann plötzlich bei der Schule.
Ja.
Wieso sollte ich das eigentlich tun? Wieso sollte ich eigentlich ein Instrument spielen? Das ist doch gar nicht nützlich. Wieso sollte ich eigentlich Gedichte lesen? Das ist doch total nicht nützlich.
Ja.
Und wenn man einmal auf diesem Weg ist, dann fängt man plötzlich an, so eine vermeintliche Nützlichkeit in allem zu suchen. Und dann hast du vielleicht noch die Zielvorgabe, nur wenn es eine 1 ist, ist es gut.
Ja.
Und dann verpasst du Dinge, die vielleicht Jahre später für Erfüllung sorgen. Und ne, jetzt in deinem Beispiel, ja, du hattest nicht vor, Workshop mit Handpan zu machen, nee, sondern du hattest einfach vor, Musik zu machen, war scheiße, aber ja, du hast es trotzdem gemacht und ja, irgendwann später materialisiert sich das. Und da sind wir doch genau bei dem Punkt, wo es auch bei jungen Leuten und deren Lebensweg geht, oder?
100%. Und der Gag ist ja, und meinen ehemaligen Bandkollegen zuliebe muss ich schon sagen, also wir waren, also Erfolg ist ja auch immer relativ.
Hätte ich jetzt schlechter gemacht.
Als nee, genau, also es ist relativ. Also wir haben eine kleine Europatour gespielt, wir haben so Konzerte, aber wir waren auf jeden Fall sehr weit davon entfernt, davon zu leben. Also wenn man jetzt quasi seinen Unterhalt damit bestreiten zu können, als Erfolg dann definiert, dann waren wir definitiv nicht erfolgreich. Wir haben draufgezahlt, wir haben Geld bezahlt für unsere Studiumproduktion, wir haben hin und wieder zwar für Auftritte Geld verdient, aber also so weit davon entfernt, damit Geld zu verdienen. Und witzigerweise hat damals ein Kollege von mir, ich habe damals angefangen, in die Management-Training-Richtung zu gehen, also der Teil von mir, der bis heute Workshops gibt und Retreats leitet, und damals eben mehr im Business-Kontext. Und der hat mich zur Seite genommen, da war ich so 20 und hat gesagt, Leander, und das passt genau zu dem, was du gesagt hast mit dem Linear, willst du jetzt Trainer werden oder willst du Musiker werden? Du musst dich entscheiden. Mhm. Du kannst das nicht beides machen. Du kannst kein guter Trainer werden. Du verbringst so viel Zeit im Proberaum, das ist nicht gut. So, du musst dich entscheiden. Mhm. Und das hat schon gesessen damals so als Ratschlag. Aber ich habe ihn zum Glück nicht ernst genommen. Ich habe darüber nachgedacht und gesagt, nee. Und der Witz ist ja, also wenn ich jetzt Musik gemacht hätte, nur um dann damit erfolgreich zu sein, dann würde ich dann vielleicht, und dann war ich nie erfolgreich, dann würde ich vielleicht zurückblicken und sagen, verschwendete Zeit. Genau. Aber wenn ich Musik mache, weil mir Musik Freude bringt, weil ich schöne Momente mit, das waren meine besten Freunde, ich war mit meinen 4 besten Freunden auf Tour. Wir haben zum Teil vom Barpersonal gespielt, aber auch damals war unser Ansatz immer, wir rasten aus, als wären Hunderte von Leuten da. Ja. Wir haben Heavy Metal gespielt, das ist eine sehr körperliche Show, Headbanging, du wirfst deinen Körper rum, es ist ein volles Workout, und wir haben immer 100% gegeben, unabhängig davon, wie erfolgreich wir waren. Also wir haben wirklich vor Gästeliste und Barpersonal in Berlin gespielt und sind komplett ausgeflippt, haben alles gegeben und haben einfach eine gute Zeit zusammen gehabt. Und dann ist es doch keine Verschwendung, sowieso schon nicht. Und wenn dann noch das dazukommt, was du gerade gesagt hast als Bonus, dass ich jetzt 20 Jahre später nur deswegen die Handpan so lernen konnte, weil ich so lange Musik gemacht habe, unvernünftig viel Musik gemacht habe, dann ist es natürlich nochmal ein doppelter Win. Aber das ist der Zufall, darauf kann ich nicht bauen, weil das Leben, da bin ich wieder mit dem Unplanbaren. Aber das hat jetzt im Endeffekt darauf eingezahlt, weil ich offen dafür war und weil ich dem nachgegangen bin, der Freude nachgegangen bin. Solange ich eben genug habe, um die Miete zu bezahlen, meine Kinder zu ernähren, das ist natürlich, da muss ich dann manchmal auch Sachen machen, die nicht 100% der Freude entsprechen vielleicht.
Ja, ich musste gerade lachen, weil ich hatte das schon mal, dass wenn ich irgendwie einen Vortrag halte oder so, kann es sein, da ist die Hütte voll, so, da sind unheimlich viele Leute, und manchmal ist es auch so, da sind dann nicht so viele, wie die Veranstalter gedacht haben, dass sie kommen. Ja. Ist jetzt irgendwie 35 Grad und gibt es eine No-Show-Rate oder was weiß ich. Und dann sagt manchmal jemand so, es tut uns leid, wir dachten, es kommen mehr. Und ich habe gesagt, wisst ihr, ich habe in Freiburg in irgendwelchen Gassen gestanden und Gitarre gespielt, und wenn einer stehen geblieben ist, habe ich mich gefreut. So, und ich glaube, das ist genau das Ding, was ich so wichtig finde. Wir machen uns ja oftmals abhängig von entweder Strukturen, und da kommen wir jetzt auch zur Schule. Ich mag das auch manchmal, lieber Hörerinnen und Hörer, ich hoffe ihr auch, wenn man so ein bisschen mal weggeht. Schule ist durchstrukturiert. Aber die Struktur selbst, die suggeriert auch so bestimmte Dinge. Nämlich sowas wie, naja, du musst halt die Eins haben, oder du musst halt, es heißt immer Leistung bringen. Ich spreche so viel über Leistung, und die meisten Leute, die sagen, wir müssen mehr Leistung bringen, die können mir dann aber gar nicht erklären, was Leistung ist. Und das so zu hinterfragen und zu sagen, ich habe dich auch nicht so verstanden, dass du sagst, jetzt macht einfach jeder, was er will. Aber zu gucken, eine Freundin von mir sagte letztens, es könnte ja gut werden. Das ist so viel wichtiger als eben diese Leitlinien. Gehen wir mal kurz zu weiteren provokanten Thesen. Du drehst ja nicht nur dieses Unfollow Your Dreams um. Du hast sogar Das musst du ganz kurz, du sagst sogar selbst der Satz, der Weg ist das Ziel, verhindert eigentlich was.
Ja, das ist, ich hatte richtig Lust, das radikal.
Schon.
Weil der Weg ist das Ziel, ist ja schon ein schöner Ansatzpunkt, weil vorher denkt, das ist ja schon mal der Ausweg von, okay, statt mich nur aufs Ziel zu fokussieren, gucke ich mehr auf den Weg und gucke, dass es mir von Moment zu Moment schön geht. Das haben wir am Anfang auch geklärt. Wenn ich den Weg komplett mir vernichte und das Ziel ist dann gar nicht gut, dann ist ja gar nichts. Da habe ich weder Weg noch Ziel, nichts lohnt sich. Dann ist einfach alles hinüber. Ich glaube halt, dass ganz viele so, der Weg ist das Ziel, nutzen, um zu sagen, so, wenn du auf dein Ziel zugehst, dann guck, dass du dich nicht völlig ausbrennst beim Weg. Aber es bleibt so in der gleichen Logik. Von, da ist ein Weg von A nach B. Also es gibt überhaupt erst einen Weg, wenn es irgendwie eine Endmarke gibt. Und ein Weg, auch der Weg, und jetzt wird's philosophisch, wenn wir euch hier verlieren, dann steigt in 5 Minuten wieder ein. Aber ich versuch's begreiflich zu machen in kurzer Zeit. Auch das, was wir, also ein Weg ist ja auch Vergangenheit. Wirklich real ist eigentlich nur der jetzige Schritt.
Ja.
Und wenn ich jetzt überlege, was ist mein Lebensweg bis hierhin, dann bin ich auf meine Erinnerung angewiesen. Ja. Und ich glaube, die meisten, die hier zuhören, wissen, wie verzerrt unsere Erinnerung ist, wie wir Dinge komplett ausblenden, wie wir Dinge vergessen. Und der andere Teil des Weges in der Zukunft auch komplett Illusion. Es muss morgen wenn morgen die nächste Pandemie reinscheppert, vergiss alles, was du über deinen Weg gedacht hast. Das wird auf jeden Fall eine ganz andere Richtung einschlagen. Wenn ein anderer Krieg kommt, wenn du krank wirst. Ich habe neulich noch mal einen längeren Podcast über MECFS gehört, wo ich, glaube ich, auch eine leichte Form von hatte über die Jahre, aber egal. Also so eine chronische Erschöpfung. Wenn du das kriegst, wird dein Weg garantiert ganz, ganz anders. Die Leute liegen zum Teil nur noch im Bett. Oder Post-Covid und sowas. Aber auch der vergangene Weg, also das, woran du dich erinnerst, ist hochgradig verzerrt. Und wenn du dann sagst, es geht um den Weg, dann legst du den Fokus auf was, was es so gar nicht gibt, sondern auch in deinem Kopf erzeugt wird. Weil das, was echt ist, ist immer der jetzige Moment. Und das ist ja auch so der Ausweg oder die Perspektive, von der aus ich immer starte. Was nicht heißt, dass wir nicht eine Idee haben, in welche Richtung es gehen soll, dass wir nicht auch mal eine Vision haben. Gerade gesellschaftlich, finde ich, ist es total wichtig bei so großen Problemen wie Klimawandel, aber auch Schule reformieren und sowas. Aber vor allem für uns in unserem individuellen Lebensweg, immer vom aktuellen Moment aus zu starten, von dem Gespräch, das ich gerade mit dir führe, und nicht darüber nachzudenken, oh, was bewirkt das jetzt, wenn die es anhören, mag der Bob mich jetzt, können wir dann nochmal sprechen, was passiert mit meinem Buchverkäufen. Das ist alles in der Zukunft, das hat mit dem Moment gar nichts zu tun und lenkt mich vielleicht eher ab. Und die Schönheit, wenn wir die Schönheit nicht im Moment sehen, sehen wir die Schönheit nie, weil nur dort können wir das empfinden. Und der Weg ist per Definition eben nicht im Moment, sondern in Vergangenheit und Zukunft. Also habe ich dann als Umformulierung von der Weg ist das Ziel, habe ich eine Umformulierung, war, geh mir weg mit dem Weg.
Das muss man auch dazu sagen. Also das Buch ist einfach schön gestaltet und ihr kennt mich, ich will gar keine Werbeveranstaltung daraus machen, aber es ist sowas, wo man diese Dinge mitnimmt, weil, und jetzt kommt's, der Blick nach hinten verzerrt nicht nur, aus meiner Sicht, sondern er gibt ja auch vor, dass irgendwas linear ist, was zu jeder Zeit nicht linear war.
Ja.
Und das führt dann zum Beispiel im Punkto Schule dazu, und nochmal, ich verstehe das. Wahrscheinlich, wenn meine Tochter soweit ist, werde ich auch sagen, mach Abitur. Aber das führt dazu, dass jemand der Auffassung ist, weil ich Abitur habe, deshalb ist Folgendes passiert, dann ist deshalb Folgendes passiert, dann ist deshalb Folgendes passiert und deshalb bin ich jetzt der ich bin. Also Kind, mach bitte auch Abitur.
Ja.
Und gleichzeitig, ich habe an der Realschule unterrichtet, da waren die Eltern, wie soll ich sagen, die lockerer auf eine Art. Die hat gesagt, ich fand die Schule gut, die sind da, danach können sie auch noch Abitur machen oder auch nicht oder erst eine Ausbildung. Während ich teilweise vor Gymnasiasten sitze, die sagen, also eigentlich würde ich total gerne was anderes machen, aber meine Eltern sagen, du musst Abitur machen. Und das ist so dieser Punkt, wo ich so denke, ich verstehe das, dass man denkt, dass dieser Lebensweg so linear ist. Aber er ist es nicht, genauso wie du gesagt hast. Was ich auch so schön fand, du plädierst für an einer Stelle positive Stagnation. Auch mal aushalten statt ständig wachsen. Das fand ich auch so geil, weil ich meine, ich bin auch so, würde ich sagen, ich mag das so, dieses, ich liebe es ja zu lernen. also ich liebe das auf der einen Seite, aber man muss genau, wie du es gerade gesagt hast, gucken, dass man nicht immer irgendwas macht um.
Ja.
Um, danach bin ich schlauer, danach bin ich, ist meine Persönlichkeit erweitert und so weiter. Aber das fällt ganz schön schwer, oder? Dieses Aushalten mal zu sagen, jetzt mal gerade nicht.
Ja, gerade in so einer Welt, in der überall dieses Narrativ ist von Dream Big, träume größer, so unrealistisch wie es geht, du brauchst riesige Visionen, du musst schon dein Lebensziel, du musst jetzt schon deine Grabesrede schreiben, ganz viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher, wo du schon aufschreiben musst, was du dann am Grab über dich gesagt hören willst.
Das finde ich schrecklich.
So, und das, es gibt so viele Punkte auch in Bezug auf Schule, die ich da anbringen will, weil neben dem, dass das Leben nicht linear ist, also ich finde, dass das Wichtigste ist, dass wir dass wir anerkennen, wie schlecht wir darin sind, vorherzusehen, wie es uns in gewissen Umständen gehen wird. Mhm. Stichwort, dein Buch in Händen zu halten, muss doch das Größte überhaupt sein. Wie oft ich diesen Satz gehört habe und wie oft ich auch schon von Leuten gehört habe, nee, es war eher ein komischer Moment. Oder ich hatte so viel Erwartungen an diesen Moment, dass da eher eine Leere war. Wie oft ist es, dass du denkst, wenn ich mein Studium habe, dann wird es mir gut gehen. Und am nächsten Tag wachst du auf und wunderst dich, ich muss ja gar nicht mehr lernen. Da ist ein totales Vakuum. Du weißt gar nichts mit dir anzufangen.
Ja.
Das Gleiche auch, wenn du Abi geschrieben hast. So, dann ist vielleicht noch eine Party oder so, aber dann wachst du auf einen Tag später und denkst, fuck, und jetzt? So, nicht bei allen, aber bei vielen.
Ja.
Und je mehr du eine Erwartung daran hast, desto schlimmer wird das. Und da finde ich die Forschung von Daniel Gilbert, Harvard-Psychologe, richtig schön. Der sagt, bei uns Menschen ist so eine Beta-Version im Gehirn, die wahrscheinlich die wenigsten Tiere haben, vielleicht sogar gar kein Tier auf diesem Planeten, sich krass in zukünftige Zustände reinzuversetzen. Er bringt dieses süße Beispiel, dass er sagt, eine Schimpansendame denkt nicht darüber nach, ob sie im Alter im Bikini noch gut aussehen würde.
Ja.
Ne, also das ist einfach kein Schimpansengedanke wahrscheinlich, nach unserem aktuellen Forschungsstand. Die sind vermutlich deutlich mehr im Moment oder halt so bei der nächsten Aktion. Was mache ich denn gleich? Gehe ich jetzt gleich was essen oder nicht? Und das ist wahnsinnig verzerrt. Wenn du dir vorstellst, als junger Mensch jetzt, ich wäre super gerne Influencer. Du bist da mehr drin als ich, aber wahrscheinlich gibt es ziemlich viele Leute, die gerade Abi machen, die denken, mein Geld mit YouTube zu verdienen, Influencer zu sein, das wäre total schön. Das wäre doch mein echter Traum. Und dann mache ich viel dafür und dann poste ich das. Und dein Gehirn, in der Hochrechnung, so sagt das Danny Gilbert auch, stellt sich halt all die schönen Sachen vor. Du bist dein eigener Chef, du kannst über das reden, was du willst, du kriegst viele Likes, die Leute hören dir zu. Wie es sich aber tatsächlich anfühlt, für dich YouTuber oder YouTuberin zu sein, weißt du nicht. Und dein Gehirn blendet bei einem Traum höchstwahrscheinlich all die Sachen aus, die auch dazugehören, YouTuber zu sein, nämlich liefern zu müssen, eine krasse Arbeitsbelastung zu haben, extrem nach Zahlen zu leben. Dein Wert wird über Klicks und Likes gemessen, extrem quantisierbar, immer wieder aufs Neue. Dein Paycheck hängt auch zu 100% davon ab, dass du permanent dem Algorithmus fütterst, ständig auch viel Social Media konsumierst. Rezo hat da ein paar schöne Sachen zugesagt, wirklich ja sehr erfolgreicher YouTuber, die meisten werden ihn kennen.
Den haben wir übrigens mal in meine Klasse gestreamt.
Oh.
Aber das nur.
Ja, geil, sehr schön. Und der hat auch Panikattacken bekommen, übrigens auch in einem Moment, wo er extrem erfolgreich war. Kurz nach seiner Zerstörung der CDU, als sein zweites Video die Zerstörung der Presse rauskam, hat er mal in einem Stream offen drüber gesprochen. Seine Softwarefirma gelauncht, alles war erfolgreich und er hat die schlimmsten Panikattacken seines Lebens bekommen, konnte nicht mehr vor die Haustür gehen. Und er selber sagt halt auch, er hat sich irgendwie 10 Jahre hat er keinen Urlaub genommen. Er liebt das zwar, was er tut, aber er ist so in diesem Hustle drin und er ist so überfordert. Und in dem Stream fragt dann auch jemand irgendwann mal, ja, willst du nicht mal Therapie machen? Er meinte, ja, wäre eigentlich schon eine gute Idee, aber ich habe keine Zeit dafür und lacht sich dann so über sich selber kaputt, weil er halt so da drin ist. Und der Satz, der dann bei mir wirklich hängen geblieben ist, als er gesagt hat, als ich das öffentlich geteilt habe mit den Panikattacken, haben sich so viele aus YouTube Deutschland bei ihm gemeldet und gesagt, ey, wenn du jemanden zum Reden und zum Austausch brauchst, melde dich bei mir, ich habe das auch. Ich bin auch überfordert, ich habe auch psychische Probleme. Und dann hat er den Satz gesagt, ich glaube, es gibt in YouTube Deutschland mehr Menschen mit ernsthaften psychischen Problemen als ohne.
Ja.
Und das ist das, wovon alle träumen, weil man sich nur das Positive vorstellt und den ganzen Druck aber übersieht. Und wenn dann noch dazu kommt, dass wir nicht alles schaffen können, was wir wollen, weil viele wollen YouTuberin werden, viele schaffen es auch nicht. Und das heißt, viele arbeiten sich kaputt, gehen weit über die eigenen Grenzen, um dann das zu erreichen, wo aber die Leute, wenn die es erreicht haben, gar nicht so glücklich sind. Und das finde ich so hilfreich, um zu entspannen. Mhm. Jedes Mal, wenn irgendwas von mir nicht so klappt, wie ich, also so erfolgreich, kommerziell erfolgreich ist, wie ich es mir erwünscht habe, sagt ein Teil von mir, wer weiß, wofür es gut ist. Ne? Also könnte ja auch gut werden. Weil vielleicht ist der große Durchbruch was, was für mich auch sehr anstrengend ist. Vielleicht ist doch mein Leben gerade so, wie es ist, genau richtig. Und vielleicht ist nur dieses, ist das Einzige, was in meinem Leben gerade nicht in Ordnung ist, der Gedanke, dass es, wenn es besser wäre, mir besser gehen würde. Ja. Und wenn das das Einzige ist, dann kann ich das guten Gewissens, und das tue ich immer mehr, loslassen, weil ich wirklich weiß, dass da keine Garantie ist. Und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man mal durchs Abi fällt. Ich gebe alles, was ich geben kann. Und da gibt's, und da, dann darfst du gerne, du zuckst schon, du wirst auch reagieren. Aber den Satz möchte ich gerne noch sagen. In der Bhagavad Gita, einer uralten hinduistischen Schrift, habe ich den Satz gefunden, und den finde ich wirklich sehr schön als Haltung, mit der man in jede Schulprüfung reingehen kann. Mhm. Gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Und das kann ich in jeder Unterrichtsstunde, in allem, was ich tue, im gesamten Leben, aber vor allem auch in der Schule. Ich gebe mein Bestes, was ich geben kann. Ich lerne, auch weil ich Freude am Lernen habe. Ich bereite mich vor und dann gehe ich in die Klausur und gebe alles, was ich in dem Moment geben kann. Und ob das eine 1 wird oder eine 4, hängt mit dem Lehrer und der Lehrerin zusammen, hängt damit zusammen, wie ich heute zufällig drauf bin. Auch viele Dinge, die ich gar nicht in der Hand habe. Ich kann nur den Fokus darauf legen, alles zu geben, was ich heute geben kann. Und dann lasse ich los, weil ich auch gleichzeitig nicht wissen kann, vielleicht ist das Beste, was mir passieren könnte, durchs Abi zu fallen, weil dann lerne ich nochmal ganz andere Menschen kennen, kommt vielleicht dann erst auf eine Idee, vielleicht hätte ich Jura studiert, wenn ich das Abi geschafft hätte, und weil ich durchgefallen bin, bin ich erst auf die gekommen, nee, Moment, vielleicht mache ich doch Musik, vielleicht mache ich doch Kulturwissenschaften, und dann findet mein Leben eine total schöne Wendung, die niemals hätte kommen können, wenn ich linear durchs Leben gegangen wäre, vermeintlich, und das Abi bestanden hätte. Und das kann so entspannen, wenn wir das wirklich zulassen.
Ich habe 12 Millionen Gedanken. Einer war, ich hoffe, dass es einfach Lehrpersonen gibt, die vielleicht diese Folge mal in der Klasse spielen auch. Weil ich bin mir unsicher. Ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel mal mit Schülern über solche Dinge spreche. Ich habe mal gesagt, und ich weiß, das war super kontrovers, dass ich für ein verpflichtendes soziales Jahr war. Und zwar nicht, weil, wie Steinmeier damals gesagt hat, so die jungen Leute müssen dem Land was zurückgeben oder so. Gar nicht. Sondern ich glaube, weil das der Zwang zur Persönlichkeitsbildung in gewisser Weise wäre. Jetzt gehen wir von dem, weil du nicht weißt, mit wem kommst du in Berührung? Ja. Lernst du irgendeinen Opi kennen, der ein Häuschen auf Bali hat? Ich weiß es nicht. Weißt du, einfach so Dinge, die du einfach nicht planen kannst. Und ich habe dann gleichzeitig gedacht, es gibt ja keine Generation. Ich habe mit einem Generationenforscher geredet, aber leider wurde der Teil rausgeschnitten, wo wir diskutiert haben, ob es überhaupt Generationen gibt. Und ich habe so zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, ich habe ja mit vielen jungen Leuten zu tun, wo ich das Gefühl habe, die sind noch straighter als wir damals. Mhm. Die wissen schon, was sie jetzt eigentlich machen wollen oder machen wollen müssen oder so. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich so, eigentlich ist das doch ein positives Zeichen, wenn sich die, ich sag jetzt mal, Boomer-Generation oder die davor, darüber aufregt, was die jungen Leute sich so alles nehmen wollen. So 4-Tage-Woche und auch mal chillen und so, weil das doch, also das wäre doch eigentlich die richtige Tendenz, zu sagen, Leute, also volkswirtschaftlich weiß ich jetzt nicht, aber sozusagen individuell zu sagen, wir machen bei diesem Hamsterrad nicht mit.
Ja.
Oder?
Absolut. Also so, weil ich glaube, es ist halt wirklich niemandem geholfen. Anderes Beispiel, wo ich auch in meinem Buch drüber spreche, Thomas Middelhoff, ne? Ja. 90er Jahre Anwalt, der erst im Gefängnis, als er über einen Skandal gefallen ist, mit Steuer und so weiter, wo kein Riesending, egal, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er erst im Gefängnis mal so richtig durchgeschnauft und gesagt so, warum mache ich das eigentlich alles? Warum arbeite ich denn so hart? Und er hat immer gedacht, er macht das für seine Kinder, aber dann ist ihm aufgefallen, seine Kinder hätten wahrscheinlich lieber mehr von ihrem Dad gehabt, als jetzt irgendwie dann noch das dritte Ferienhaus und den krasseren Urlaub. Und ich glaube, das ist schon eine gewisse Balance. Also wenn ich merke, ich arbeite so viel, dass ich keine Zeit habe, für einen Freund da zu sein, der Depressionen hat. Keine Zeit habe, meine Mama anzurufen. Keine Zeit habe, für meine Familie wirklich da zu sein. Und für mich auch da zu sein. Weil ich glaube, wenn wir mehr in der Mitte sind, das verändert alles. Mhm. Also stell mal vor, wir würden in einer Welt leben, in der die Menschen einfach erstmal schon mal vom Grundding her so mehr in ihrer Mitte sind. Was das mit dem Miteinander macht, dass du nicht direkt alle Sicherungen durchbrennen, wenn die Bahn mal zu spät kommt. Mhm. Und du anfängst, jeden anzurufen, um ihm zu sagen, wie scheiße die Bahn ist und wie schlecht alles ist. Mhm. Und dich aufregst, den Schaffner anbrüllst, der gar nichts damit zu tun hat. Da sind Leute am Gleis, deswegen kann die Bahn nicht weiterfahren. Und du regst dich auf, als wäre das gerade der Untergang allen menschlichen Wesens auf diesem Planeten, Lebens auf diesem Planeten. Und wenn du mehr, das passiert, und das kenne ich ja von mir, wenn ich mal zu viel arbeite und nicht in meiner Mitte bin, ich werde so viel ungeduldiger, ich bin leichter reizbar. Und das muss doch das Wichtigste sein eigentlich. Also neben dem, dass wir natürlich gucken, dass wir diesen Planeten auch zusammenhalten, aber wie wollen wir das schaffen, wenn wir alle am Limit sind, wenn wir alle viel zu viel arbeiten, wenn wir alle irgendwelchen Ideen hinterherrennen, die in der Zukunft liegen, wo wir gar nicht wissen, ob die wirklich gut sind für uns, weil das Leben so unplanbar ist. Lass uns für schöne Visionen und Dinge eintreten, aber dabei nicht unsere Energie komplett aufopfern, weil das ist nicht nachhaltig und das sorgt für Unfrieden im Alltag, in den täglichen Situationen.
Ich war letztens am Crosstrainer, 45 Minuten, habe eine Playlist gehört, meine Lieblingsplaylist, die ist auch wichtig, weil dann mag ich das, ja. Mhm. Und dann bin ich aus dem Fitnessstudio rausgegangen, die Playlist lief immer noch und habe mir ein Ticket geholt zum Parkticket und vor mir stand jemand und hat es nicht gebacken gekriegt. Und ich wurde immer saurer, ne? Ich dachte, boah, Junge, das kann doch nicht so schwierig sein. Und irgendwann dachte ich so, was ist mit dir los, Junge? Du bist gerade 45 Minuten am Fleck getreten, ja, mit einer Playlist. Ja. Und jetzt schaffst du es nicht, anderthalb Minuten auszuhalten, dass jemand, der vielleicht zum ersten Mal da ist, dieses Ticket nicht sofort löst. Was ist denn mit dir?
Ja.
Und plötzlich so, also das war so ein Realisationsmoment, ich dachte, boah, chill. So, und dann habe ich dem Lied zugehört und dann konnte ich auch, da konnte ich schon mein Ticket reinmachen, ja. Aber das ist so irre, weil da war ich so, also eigentlich, ne, das war kurz nach dem Sport, aber da war ich eigentlich in der Mitte. Und das Krasse ist, ich weiß gar nicht, ob du drüber schreibst, aber du hast vielleicht auch eine Meinung dazu. Ich höre so oft, dass Leute auch sagen, wenn du sowas sagst wie, ja, für Freunde oder lesen oder mal sich irgendwo hinsetzen, habe ich keine Zeit. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber ich denke manchmal, Zeit hat man auch gar nicht. Zeit nimmt man sich. Mhm. Das sind immer Entscheidungen, die man fällt. Und das sind manchmal schmerzhafte Entscheidungen, weil du sagst, ich habe jetzt keine Zeit fürs Buch und dann scrollst du halt anderthalb Stunden durch Instagram oder durch TikTok. Und damit meine ich nicht die Kinder.
Ja.
Sondern die Erwachsenen, ja, die dann vielleicht sagen, jetzt liest doch mal ein Buch. Mein Kind liest kein Buch, woran liegt das? Und ich will mal nachfragen, wie ist das denn bei dir? Weil nochmal, ich glaube nicht, dass sich das verallgemeinern lässt, zwangsläufig, aber wenn meine Frau und ich zusammen auf der Couch sitzen und lesen, dann kommt unsere Tochter von selbst dazu. Während wenn ich da jetzt und so weiter und so fort. Oder? Ja. Also, was ich eigentlich fragen wollte, es ist halt ein Gespräch diesmal.
Ja, das stimmt.
Was ich eigentlich fragen wollte, würdest du da zustimmen? Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man?
Ja, also genau. Man muss natürlich immer kleine Disclaimer machen. Alleinerziehende Mutter,
absolut,
so logisch.
100%.
So, also, ne, absolut. Wenn du komplett für Kinder zuständig bist und so, dann gibt es manche Menschen, die haben wirklich keine Zeit. So einfach, ja, das ist einfach so. Und größter Respekt geht raus. Und für die müssen wir alles tun, damit das besser ist. Da muss man auch politisch ran. Da muss man unterstützen und so weiter. Jetzt ist es, glaube ich, aber so, und da sind wir auch dann doch genau bei dem Thema, dass wenn du denkst, von dem Erreichen deines Ziels, eine Kanzlei anzuführen, als Anwalt oder als Selbstständiger irgendwas zu erreichen, die Direktorenstelle zu bekommen, und wenn du dann sogar noch denkst, das ist der Sinn deines Lebens, da liegt der Purpose, das ist deine Aufgabe auf diesem Planeten, dann ist natürlich jeder Moment in der Hängematte, der dich diesem Ziel nicht näher bringt, wenn du denkst, da liegt die Erfüllung, Verrat im schlimmsten Falle an deiner Lebensaufgabe. Mhm. Und dann ist klar, dass du dann keine Zeit dir nehmen kannst für Müßiggang, für
Müßiggang. Ich liebe dieses Wort. Ja. Wir haben das Wort kaputt gemacht mit dem Wort Prokrastination, weil das gleich mal Müßiggang.
Und ich glaube übrigens, Prokrastination, das kann ich bei mir selber beobachten, dass ist es ja niemand den ganzen Tag produktiv.
Absolut.
Aber wenn du dich zwingst, den ganzen Tag produktiv zu sein, weil du nur mit dir okay bist, wenn du Leistung bringst, weil das auch das allgemeine Narrativ unserer Gesellschaft ist, du musst viel erreichen, dafür musst du hart arbeiten. Und dann kommt Prokrastination, weil du keine Pausen machst, weil du nicht in deiner Mitte bist, weil du dir nicht erlaubst, mal nichts zu tun. Wenn du merkst, heute ist einfach nicht der Tag, um hardcore an deinem Buch zu schreiben, was du nebenbei, neben allem noch machst, dann ist vielleicht gut, es einfach heute mal nicht zu machen.
Ja.
Und dir einfach, dann brauchst du vielleicht einfach Raum. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mir dann wirklich mal als Selbstständiger und mein eigener Chef um 13 Uhr sage, so jetzt Feierabend, du hast jetzt wirklich 4 Stunden versucht, dich zu quälen und es geht nichts. Und dann mache ich um 13 Uhr Feierabend, am nächsten Morgen setze ich mich um 9 hin und schaffe in einer halben Stunde, was ich am Tag vorher in 4 Stunden nicht geschafft habe. Da mehr auch drauf zu hören, was ist das eigene, was sind auch die eigenen Bedürfnisse, wo man das kann. Ne? Wenn man jetzt komplett eingespannt ist, ist ja nochmal was anderes. Aber viele, und ich selber nehme mich da überhaupt nicht raus, ich merke, dass ich richtig loslassen muss von diesem alten Bild von, ich bin nur in Ordnung, wenn ich was leiste, wenn ich eine To-Do-Liste abarbeite, wenn ich Seiten in einem Buch geschrieben habe, wenn ich irgendwelche Dinge umgesetzt habe. Und ich bin nicht okay, wenn ich in der Hängematte liege. Ich bin nicht okay, wenn ich, es geht ja schon so weit, dass manche Leute dann gar keine Romane mehr lesen, weil nur ein Sachbuch ist in Ordnung.
Ja.
Also, was ich bei mir selber auch beobachtet habe und ich bin jetzt so, nee.
Ich hatte auch so eine Phase, ehrlich.
Ja, wo ich dachte, nee, ich kann auch jetzt nicht hier einfach nur einen Roman, einfach nur, das macht mir nur Spaß, nee. Ich muss doch was lernen, ich muss doch weiterkommen als Mensch. Ja. So, Wahnsinn. Lesen ist doch sowas Schönes. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss erst ein besserer Mensch sein, um in Ordnung zu sein. Ich muss erst was erreichen, um in Ordnung zu sein. Was willst du denn mehr als dieses Glücksgefühl mit einem schönen Buch in der Hängematte draußen am See, in deiner Couch im Winter, in eine Decke eingekuschelt und du genießt es einfach gerade zu lesen. Mehr gibt es in die, Leute, ich kann es euch sagen, es gibt nicht mehr in diesem Leben.
Das Witzige ist, ich habe das in einem anderen Buch gelesen, 4000 Weeks, ist für den einen oder anderen ein bisschen deprimierend, weil es tatsächlich darum geht, dass man im Leben durchschnittlich 4000 Wochen hat. Ich fand es überhaupt nicht deprimierend, aber so. Und da ging es auch darum, dass dieses, was ich auf meinem Arm tätowiert habe, alles ist jetzt, gilt halt eben auch nicht nur fürs Besteigen des Himalayas. Sondern, und das ist ja gar nicht so einfach, weil manchmal auch Bewusstwerdung selber einen Moment ja zerstören kann. Ich weiß gar nicht, schreibst du darüber oder schreibt er darüber? Ich glaube, er schreibt darüber, dass er da so die Nordlichter sehen wollte. Und in dem Moment, wo er sie dann sah, dachte er irgendwie, hat er sich zu sehr, also die Erwartung war größer als das eigentliche Leben und dann war es auch schon wieder weg. Aber sozusagen diesen Gedanken, das ist jetzt, das Gespräch ist jetzt, im Freibad zu sein, das ist es, das ist das Leben. Die Wäsche zu machen und Podcast dabei zu hören, das ist es. Das ist das Leben. Und das ist schwer. Das ist schwer. Aber wenn es dann manchmal klappt, ist das so wundervoll. Weil man plötzlich nicht so davon unter Druck gesetzt ist, zu sagen, noch 4 Wochen, dann ist der Urlaub, noch 3 Wochen, dann ist der Urlaub, nach 2 Wochen jetzt. Es ist eine wahnsinnige Aufgabe. Weil, also in Anbetracht der Zeit, ist das aus deiner Sicht für die Leute, die jetzt nicht mit dir in Retreat gehen können und vielleicht, ich hoffe, die haben Zeit, dein Buch zu lesen, davon abgesehen, aber und jetzt die mit jungen Leuten zu tun haben, man ist in der Struktur. Ist das in Anführungsstrichen nur eine Haltungsfrage? Oder wie kann man, also oder ich weiß nicht, vielleicht auch persönlich, wie hast du es geschafft, in so eine, in gewisser Weise ist das ja etwas, hat das ja auch mit Gelassenheit zu tun gegenüber den eigenen Erwartungen, den eigenen Träumen, den eigenen Ansprüchen und dem, was so an einen herangetragen wird. Einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, es ist gerade auch okay, wenn ich die, ich sag's jetzt, wenn ich die Hausaufgaben nicht habe. Es ist jetzt gerade okay, wenn ich nicht noch eine Stunde für die Klassenarbeit lerne. Es ist jetzt gerade okay, wenn ich mein Kind bei den Hausaufgaben nicht begleiten kann. Es ist jetzt gerade okay, so, die Welt geht nicht unter.
Ja, da ist eine uralte Schablone, über die ich auch in meinem, die ich in meinem ersten Buch geschrieben habe.
Sag nochmal, wie das heißt. Ich habe es noch nicht gelesen.
Ja,
ich
Unfog Your Mind heißt das.
Fog übrigens, Fog, Leute. Genau, ne? F-O-G.
Riecht euch nicht auf. Es genau. ist der Nebel. Es hat mit dem anderen Wort rein gar nichts zu tun.
Nichts.
Da hatte ich auch gar nicht dran gedacht, als ich diesen Titel Mindfog mir so im Kopf hatte. Naja, auf jeden Fall ist diese alte Schablone, und die finde ich nach wie vor sehr hilfreich in so Situationen, von Love It, Change It or Leave It. Und Love It ist für mich aber, entgegen dem, wie es meist verwendet wird, die Grundhaltung im Sinne, Love It im Sinne von erstmal akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie du das auch gesagt hast. Es ist jetzt gerade so, ich habe die Hausaufgaben nicht, es ist jetzt, ich bin auch nicht mehr im Bus und könnte sie noch schnell machen, ich bin jetzt da, dann versuche ich es jetzt erstmal zu akzeptieren. Die Bahn ist zu spät, es kann sein, dass ich meinen Vortrag nicht halten kann oder meinen Flieger verpasse. Das ist jetzt so. Und dann kommt aber wieder Unfollow Your Dreams rein, und da ich eh nicht weiß, wo das Leben hinführt und da vielleicht das Beste, was mir je passieren konnte, war, diesen Zug zu verpassen, kann ich dann auch völlig rein entspannen.
Stochastik ist ja, das eigentlich. Stochastik. Bescheuert, Alter. wie heißt die philosophische Richtung?
Stoik.
Stoik,
ja.
Oder?
Ja, ja, also die Stoiker. Ja, genau. Es ist die Stoik. Also das sind auf jeden Fall Stoiker. Also ja. Stoismus vielleicht. Ja. Weiß auch nicht. Stochastik finde ich aber auch süß. Aber es hat auch was. Es hat was mit Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich auch zu tun. Und das Gute ist, du wirst auch nie wissen, wie es gewesen wäre. Und das ist noch so ein anderer Gedanke, der, finde ich, auch wieder in der Schule sehr viel bringt. Du wirst nie wissen, wie es gewesen wäre, wenn der Zug nicht zu spät gewesen wäre. Vielleicht wäre eine richtig traumatische Erfahrung passiert. Vielleicht sogar, worst case, wärst du gestorben einfach. Vielleicht wäre genau, wenn du diesen Zug bekommen hättest, wärst du ausgestiegen, vom Auto überfahren worden. Du weißt es nicht. Und dieses Nichtwissen als Haltung viel mehr aufs Leben, weil wir haben immer so das Gefühl, nein, ich kann alles kontrollieren, ich kann das alles manifestieren, ich kann das alles, ich kann alles schaffen, ich muss nur hart arbeiten, dann erreiche ich das alles und dann wird das gut, ich kann sogar mein Lebensglück komplett, jeder seines Glückes Schmied, auf die Spitze getrieben, und das mehr loszulassen, auch mehr Nichtwissen zuzulassen, ich habe keine Ahnung, und dann kann ich auch entspannen und die Situation so annehmen, wie sie ist, weil sie ist so, wie sie ist, mit oder ohne meine Zustimmung, und es ist wahrscheinlich anstrengender, wenn ich dagegen bin. Und ich werde in jeder einzelnen Situation Gründe finden, warum etwas nicht in Ordnung ist und dagegen ankämpfen können. Das ist die Grundhaltung erstmal. Ne? Und dann habe ich aber immer noch die zwei Möglichkeiten, wenn ich in einem System bin, love it or leave it. Also erstmal anzuerkennen, es ist jetzt so, und dann kann ich mich fragen, okay, und welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt doch spielerisch daran teilnehmen will und noch Ideen habe, wie es auch anders sein könnte, es zu verändern? Welchen Einflussradius habe ich? Kann ich alles bestimmen? Nein. Ich kann mich immer fragen, was kann ich tun? Wo ist mein Einflussbereich? Kann ich mit der Schulleitung sprechen? Offen und ehrlich. Warum machen wir es häufig nicht? Da kommt wieder anderer Mindfuck rein, dass wir Hochrechnungen haben von, oh, wenn ich das anspreche, dann verliere ich meinen Job, dann kriege ich die Beförderung nicht. Und da häufiger innezuhalten zu fragen, so, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich das anspreche? Wovor habe ich wirklich Angst?
Das ist Verhaltenstherapie, oder?
Ja, schon.
Das ist wie in einer Verhaltenstherapie, so, man macht sich sozusagen, man hat das schlimmstmögliche Szenario vor Augen, und nicht das Gegenteil davon. Nicht dieses, vielleicht sprechen wir und dann löst sich das Problem.
Genau. Und ich habe, also generell, meine Erfahrung ist, und mit allen möglichen Menschen, mit denen ich spreche und die das auch ausprobieren, wenn wir ehrlich, ohne Vorwurf, ohne andere Leute anzugreifen, mit Ich-Botschaften, ne, wie wir es kennen, von uns aus, offen das Gespräch suchen und sagen, hier, das ist mein Thema, das löst Folgendes bei mir aus, das ist mein Bedürfnis, gerne noch gewaltfrei kommuniziert, nach Rosenberg, ist einfach eine schöne Schablone, um da reinzugehen. Und ich spreche das an. Ich schieße jetzt mal in den Raum, über 90% der Menschen haben erstmal ein offenes Ohr dafür und hören dir zu und wollen dir irgendwie helfen. Die können dir nicht immer helfen, aber dann hast du es angesprochen und probiert. Das ist, und da haben wir viel mehr Möglichkeiten, als uns eigentlich bewusst ist. Häufig liegt es dann an unserem Mut, und manchmal ist es auch okay, da trauen wir es uns nicht. Dann darf ich wieder akzeptieren, dass ich heute nicht den Mut habe, es zu verändern und anzusprechen. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, in den meisten Situationen Liebe zu machen. So, es gibt gewisse Sachen. Bis 9 Jahre muss ich in die Schule, ne, sonst wird es ein bisschen schwierig. Da habe ich vielleicht noch nicht so viel Leave It. Ich habe Erziehungsberechtigte, gerade als Schüler, Schülerin. Da gibt es noch so ein paar Limitationen. Aber gerade jetzt als erwachsener Mensch kann ich aus den meisten Jobs raus. So, vor allem jetzt in so einem sozialen Netz. Ich werde nicht sofort auf der Straße landen. Ich werde nicht sofort Hunger leiden. Es wird ein bisschen abenteuerlich. Es wird ein bisschen bumpy. Aber häufig habe ich auch die Möglichkeit, gewisse Situationen zu verlassen. Und das wäre so, wenn ich in einem System drin wäre, als eine Schablone, kann ich es nicht von ganzem Herzen lieben und habe ich nicht den Fokus gerade nur auf die negativen Dinge und sehe gar nicht, was das Positive alles ist und geht es mir vielleicht auch gerade nur nicht gut, weil ich denke, ich muss erst was erreichen und dann kann ich besser loslassen. Ich habe aber auch noch konkret was zu Schule und Social Media. Da können wir gerne auch noch drüber sprechen, wenn wir noch einen Moment haben.
Wir haben keinen Moment mehr, aber das möchte ich jetzt noch hören. Aber das musst du jetzt sozusagen innerhalb von 1,5 Minuten hinkriegen.
Ja, okay, das machen wir. Also ich glaube, dass halt gerade, also wir alle hängen auf Social Media, aber SchülerInnen haben natürlich auch einen besonderen Zugang dazu. Und ich glaube, dass vor allem das sehr viel Stress auslöst. Diese scheinbar perfekten Momente, diese inszenierten Traumsachen und dann vor allem dort ist dieses Narrativ von Träume groß, du kannst alles schaffen. Mhm. Auf TikTok ging dieses Lucky Girl viral, du musst einfach nur dran glauben, dann wird's schon gut und jeder kann das schaffen. Guck mal, ich bin doch auch, ich habe Hauptschulabschluss gemacht und jetzt bin ich self-made Multimillionär, ihr alle könnt das schaffen. Mhm. Und ich glaube, dass das eine ganz toxische Sichtweise ist, die im ersten Moment Hoffnung macht und auch okay ist, aber das Problem ist, die ihr seht auf Social Media, das sind die, die es zufällig geschafft haben. All die, die gescheitert sind, seht ihr nicht. Die haben keine Plattform. Das immer wieder sich vor Augen zu führen, das nennt man auch den Survivorship Bias. Die haben das Auswahlverfahren überlebt. Und die stehen da oben und sagen, hä, hat doch bei mir auch geklappt, klappt bei euch auch. Nee, weil ihr seht nur die, bei denen es geschafft hat. Alle wollen Millionär, Millionärin werden. Es schafft aber nicht jeder und jede. Und lasst euch davon nicht verrückt machen, weil die sind auch unglücklich. Also deswegen musst du dich, wenn du dich vergleichst, mach dir immer bewusst, du vergleichst dich nur mit dem, was du denkst, wie es der Person geht. Du weißt aber nicht, wie es der wirklich geht. Und den ganz, ganz vielen Menschen, das kann ich wirklich sagen, nach den Recherchen zu meinem Buch, geht es gar nicht gut, die erfolgreich sind. Die haben entweder genauso Struggles wie du, vielleicht sogar noch mehr. Also lass dich davon nicht verrückt machen, vertrau mehr auf den Prozess. Gib dich hin von Moment zu Moment, gib dein Bestes, geh mit Leidenschaft rein in die Dinge, die du tust und dann ergibt sich das Leben zufällig. Keiner weiß, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. Mach einfach das, was sich jetzt richtig anfühlt und wenn du mal durch eine Prüfung durchrasselst, komplett egal. Vielleicht ist das der Grundstein für einen richtig schönen Abschnitt deines Lebensweges. Das wollte ich noch gesagt haben hier.
Heute sprach ich mit Leander Greitemann, Autor, Speaker und Coach. In Unfollow Your Dreams fordert er dazu auf, Erfolgszwang loszulassen und Lernfreude ins Zentrum zu stellen. Eine Einladung, die auch Kinder und Schule tief verändern kann. Lieber Leander, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr, sehr gern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.